herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Hinter dem Mikro sitzt für euch Thorsten Martinsen. Und ihr hört schon, ich bin allein. Das wird auch die nächsten Wochen so sein. Nach ein paar Wochen wird dann Jenny wiederkommen und alles wird wieder schön und gut werden und die Sendung wird wieder so werden, wie sie sich gehört und wie es sich gehört, also wie ihr es auch gewohnt seid. Die nächsten paar Wochen müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen, aber ich denke, wir kriegen das irgendwie hin und werden die Sendung über die Bühne bringen, schätze ich mal. Wir werden jetzt also zwei Sachen machen. Wir werden zum einen Jenny alle vermissen und zum zweiten werden wir versuchen, diese Zeit trotzdem mit Sendungen irgendwie zu überbrücken. Also ihr und ich zusammen sozusagen. Und heute soll es gehen um Hannah Arendt. Und wer mich kennt, weiß, wie wichtig Hannah Arendt für mich ist, für mich und mein politisches und auch philosophisches Denken. Es gibt wenig Menschen, die mich so geprägt haben, was das Denken angeht, was das über die Dinge nachdenken angeht, wie Hannah Arendt. Da wären noch zu erwähnen, natürlich meine Großmutter, die mich sehr geprägt hat, natürlich, klar, wie das so ist. Also Menschen, bei denen man aufwächst, die prägen einen natürlich. Zum anderen natürlich Albert Camus und natürlich auch die Frau, die ihr heute nicht hört, nämlich Jenny, nicht, mit der ich diesen Podcast seit 13 Jahren machen darf. Hannah Arendt ist also ein wichtiger Einfluss für mein Denken. Und weil wir ja in diesem Jahr ein Hannah Arendt Special machen, weil wir ja den 50. Todestag begehen, und das ist natürlich nur ein Anlass und kein Grund, weil Gründe braucht man eigentlich nicht, um über Hannah Arendt zu sprechen. Da hätte auch jeder andere Grund gereicht, also Bodennebel, schönes oder schlechtes Wetter, Sommer, Winter, Herbst oder Frühling, irgendwas hätte es schon gegeben. Uns wäre schon was eingefallen und nun ist es halt der 50. Todestag, nicht? Diese Folge soll sich erst einmal um die Biografie von Hannah Arendt drehen. Wir werden im Laufe dieses Jahres noch auf einzelne Werke von Hannah Arendt eingehen. Heute wollen wir mal so ein bisschen beleuchten, was hat die Frau in ihrem Leben eigentlich so erlebt? Wo war sie eigentlich so in ihrem Leben? Welche Stationen hat sie durchlaufen und so weiter und so fort? Was ist eigentlich so alles passiert? Was ja auch immer Einfluss auf das hat, was man denkt. Das ist ja klar. Also ein Denken aus dem kontextlosen Raum gibt es natürlich tatsächlich nicht. Und all die Lebenserfahrung, die man hat, spielt natürlich auch einen entscheidenden Faktor auf das, was man denkt. Man denkt den Dingen nach. Nicht? Und die Dinge sind die Dinge, die man unter anderem erlebt hat, die Bücher, die man gelesen hat, die Filme, die man gesehen hat, die Musik, die man gehört hat, die Freunde, mit denen man Zeit verbracht hat, die Eltern, die einen geprägt haben oder in meinem Fall die Großmutter, wie auch immer. All diese Sachen haben Einfluss auf das, was man denkt. Und deswegen wollen wir uns mal angucken, ob wir herausfinden können, warum Hannah Arendt das ein oder andere Mal so gedacht hat, wie sie gedacht hat. Zumindest ansatzweise. Und dazu begeben wir uns jetzt erst einmal in die Zeit, als das 20. Jahrhundert noch nicht so alt war, als es gerade begonnen hat, mehr oder weniger. Wir begeben uns nämlich ins Jahr 1906. Geboren ist Hannah Arendt in Linden. Das war damals noch eine selbstständige Stadt oder ein selbstständiger Ort. Heute ist es Stadtteil von Hannover und zwar als Johanna Arendt. Genauer gesagt wurde sie am 14. Oktober des Jahres 1906 um 21.15 Uhr geboren. Sie wog 3695 Gramm, das sind ziemlich genaue Angaben. Man war also offensichtlich auch damals schon sehr genau, was solche Dinge angeht. Hätte ich übrigens gar nicht gedacht. Ich dachte, diese Grammangaben und die Uhrzeit und all sowas wäre erst nach dem Zweiten Weltkrieg möglich gewesen. Nun, von ihrem Geburtsort, also von Linden, hat Hannah Arendt nichts mitbekommen, weil die Familie, als sie 3 Jahre alt war, bereits nach Königsberg gezogen ist. Für den Vater und die Mutter hieß das zurück nach Königsberg, für sie selber hieß es halt nach Königsberg. Und diese Stadt war dann auch die wichtigste Stadt ihres Lebens. Und es ist auch der einzige Ort, der als solcher vorkommt, also als Ort. Alle anderen Orte, wo sie war und wo sie lebte, lebten so von den Personen, die dort waren und die sie dort getroffen hat oder mit denen sie diese Städte verbindet. Und diese werden auch nur über diese Personen entsprechend rezipiert und gewürdigt. Königsberg ist da eine Ausnahme. Königsberg war der Rückzugsort während ihrer Dissertation zu Augustins Liebesbegriff, da kommen wir noch drauf. Königsberg war ihre Stadt, nicht? Hier blieb sie auch mit einer kleinen Unterbrechung bis zum Jahr 1924, also bis zum 18. Lebensjahr. Die Frage, die sich nun natürlich einem sofort stellt, wieso sind die denn jetzt von Hannover nach Königsberg gezogen? Und das lag daran, dass der Vater sehr krank war. Der hatte sich nämlich in seiner Jugendzeit Syphilis zugezogen, wie man heute weiß, und musste entsprechend bereits ab 1911 immer mal wieder stationär psychiatrisch behandelt werden. Und so erlebte Hannah Arendt in ihren jungen Jahren einen Vater, der sie mal erkannt hat, mal nicht, je nachdem, in welchem Zustand er sich gerade befand. Die Mutter heiratete dann erneut und Hannah wuchs dann mit einem Stiefvater und zwei Stiefschwestern auf. Weder der Tod des geliebten Großvaters noch der Tod des Vaters konnten Hannah Arendt aus der Bahn werfen. Schulische Leistungen blieben zunächst einmal in diesem Fall zumindest stabil und Hannah war eher bemüht, die Mutter zu trösten, als das umgekehrt nötig gewesen wäre, was die Mutter nachhaltig verwirrte. Nun, die Mutter war sozialdemokratisch und erzog ihre Tochter dementsprechend sehr freiheitlich. Sie wuchs in gebildeten Kreisen auf, Mädchenbildung, wie man damals so schön sagte, war hier in diesen Kreisen selbstverständlich. Sie war nicht religiös, verstand sich aber immer als Jüdin. Dass sie Jüdin war, wusste sie erst, weil es ihr andere Kinder quasi erzählt haben. Innerhalb der Familie spielte es zunächst keine Rolle. Dazu hören wir mal Hannah Arendt selber.
Sehen Sie, die erste Sache, die ich habe von Hause aus nicht gewusst, dass ich Jüdin bin. Meine Mutter war gänzlich areligiös.
Ihr Vater ist früh gestorben.
Mein Vater ist früh gestorben. Das Wort ist bei uns nie gefallen, als ich ein Kind war, ein kleines Kind war. Und es wurde mir zum ersten Mal entgegengebracht durch antisemitische Bemerkungen, es lohnt sich nicht zu erzählen, von Kindern auf der Straße. Nicht? Daraufhin wurde ich also sozusagen aufgeklärt.
Was die Schulzeit anging, die wurde dann im Laufe der Zeit doch schwierig, weil Hannah Arendt und Schule, das passte nicht so ganz zusammen. Sie wurde immer öfter krank, sie wurde immer nervöser, sie hatte außergewöhnlich hohe Fehlzeiten, die unter anderem daher rührten, dass ihre Mutter sie anhielt, sofort aufzustehen und zu gehen, wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin sich antisemitisch gegenüber einem Kind äußerte. Das musste nicht mal sie selbst sein, sondern das konnte irgendein Kind sein. Also es musste sich gar nicht um sie handeln, sondern ein Kind in der Klasse. Ihre Mutter schrieb dann einen ihrer eingeschriebenen Briefe an die Schulleitung und ich zitiere Hannah Arendt: und ich hatte einen Tag frei, war doch auch ganz schön. Zitat Ende. Aber auch sonst machte sie ihrer Mutter und der Schule nicht viel Freude. Mal war sie übersensibel, mal genial, mal durchschnittlich und manchmal sogar richtig schlecht. Außerdem war sie in der Schule schwierig und störrisch, also alles Dinge, die man in der Schule eigentlich wirklich nicht gebrauchen kann. Und alles Dinge, die mir sehr wohl bekannt vorkommen von einem Menschen, den ich sehr gut kenne. Ausgiebiges Frühstück war bisweilen wichtiger als Schule. Und wenn sie in der Schule war, hat sie Streiks organisiert oder sich mit LehrerInnen angelegt. Hannah Arendt konnte sich mit dem Schulalltag einer 6-Tage-Woche mit vielen Formalitäten und Strenge nie anfreunden. Ihre Mutter musste immer wieder zwischen ihr und der Schule vermitteln. So, dass sogar beschlossen wurde, das Kind in den jüdischen Religionsunterricht zu schicken und dem Ganzen irgendwie Herr zu werden, was die Mutter eigentlich gar nicht wollte, weil sie ja komplett areligiös war, wie wir gerade gehört haben schon, von Hannah Arendt selber. Nun, sie musste das Gymnasium dann auch verlassen, unter anderem aufgrund der häufigen Fehlzeiten und wegen Differenzen mit Lehrern, ganz besonders mit einem Lehrer, ein junger Pädagoge, der beleidigte Hannah Arendt mit einer Bemerkung, über deren Inhalt sie niemals öffentlich sprach. Sie fühlte sich beleidigt und forderte ihre Mitschüler auf, den Unterricht dieses Lehrers zu boykottieren. Und da konnte dann auch das Eingreifen der Mutter nicht mehr den Schulverweis verhindern. Nun, sie bekam von da an Privatunterricht. Sie hat allerdings noch während der Schulzeit einen philosophischen Kreis gegründet, einen griechischen Lesezirkel, und ging zunächst einmal einfach danach nach Berlin, natürlich ohne formalen Schulabschluss, um unter anderem als Gasthörerin Vorlesungen zur christlichen Theologie bei Romano Giordani zu besuchen. Sie ging dann 1984 nochmal zurück nach Königsberg, um dann als sogenannter externer Prüfling, wie man so schön sagt, das Abitur in Königsberg zu bestehen. Nun kann man sich natürlich fragen, naja, aber was hat sie denn sonst gemacht, wenn sie nicht zur Schule gegangen ist? Sie kann ja nicht den ganzen Tag frühstücken, nicht? Das geht ja auch nicht. Hören wir mal, was Hannah Arendt gemacht hat in der Zeit, in der sie nicht in der Schule war.
Philosophie stand fest seit meinem 14. Lebensjahr.
Warum?
Ja, ich hatte Kant gelesen. Dann können Sie fragen, warum haben Sie Kant gelesen? Und für mich war es eine Frage, irgendwie entweder kann ich Philosophie zu studieren oder ich gehe ins Wasser sozusagen. Aber nicht etwa, weil ich das Leben nicht liebte, sondern ich sagte vorhin, dieses Verstehen müssen.
Ja, das nicht, Bedürfnis das, ja, zu verstehen.
Das war sehr früh schon da. Und das legte sich dann auch sehr früh schon. Sehen Sie, die Bücher gab es alle zu Hause. Die zog man aus der
Bibliothek. Haben Sie außer Kant Lektüre-Erlebnisse, an die Sie sich besonders erinnern?
Erstens Jaspers Psychologie der Weltanschauung. Erschien, glaube ich, 1920. Da war ich
14, 13, 14, 20, 21,
ja. Daraufhin las ich Kierkegaard.
Ja, das konnte die Schule natürlich nicht bieten. Also, das muss man ganz ehrlich sagen. Also, die Kritik der reinen Vernunft von Kant, die Psychologie der Weltanschauung von Karl Jaspers und entweder oder von Søren Kierkegaard, das war nicht Thema in der Schule, in der sie war. Also, diese Bücher hat man da nicht gelesen. Die hat sie dann eben in der Zeit gelesen. Nun, sie ist dann nach Berlin gegangen, um nun mit Abschluss Philosophie als Hauptfach, protestantische Theologie und Altgriechisch als Nebenfächer zu studieren. Griechisch, wie sie selbst so schön sagte, weil sie das sowieso schon konnte. Womit man so ungefähr erahnen kann, so langsam aber sicher, dass es sich bei Hannah Arendt um eine sogenannte Hochbegabte handelt. Das hat alles seine Vor- und Nachteile, im Moment hat es auf jeden Fall Vorteile. Nun, sie ist also 1924 in Berlin angekommen, hat angefangen zu studieren, wechselte aber bereits im Wintersemester desselben Jahres nach Marburg, wo sie Martin Heidegger hören wollte und dann ja auch kennenlernte. Und der war quasi damals der Philosoph überhaupt, den man hören wollte. Der war selber erst Mitte 30 und junge Menschen waren begeistert von ihm und scharten sich um ihn herum, um ihm zuzuhören und zu hören, was er denn nun zu sagen hatte. Und so dann auch die junge Hannah Arendt. Und wenn man ihm so zugehört hat, diesem Heidegger, dann ging es ihm um nichts anderes als um einen Neuanfang, wie er so schön sagte. Die Philosophie, sagte Heidegger, sei an ihr Ende angekommen. Jetzt müsse man erstmal wieder Begriffe klären und eine Grundlage schaffen. Und es ging um das Weiterdenken der Phänomenologie von Husserl. Der hätte nämlich einen Boden geschaffen, von dem es gelte, weiterzudenken, so Heidegger. Und so wurde das Unheimliche ebenso mitgedacht wie der Schauder, der entsteht, wenn man auf vertrautem Gelände die Orientierung verliert. Und das war natürlich etwas, was junge Menschen durchaus verständlicherweise fasziniert hat. Und so eben auch Hannah Arendt und einen gewissen Hans Jonas. Die Älteren erinnern sich, das Prinzip Verantwortung. Und wer so ein bisschen politisch unterwegs ist, der weiß, Moment mal, das Prinzip Verantwortung, das habe ich doch schon mal gehört. Genau, das ist einer der Bücher, die Robert Habeck immer erwähnt, wenn es darum geht, was ihn denn so geprägt hat. Daher hat vielleicht der ein oder die andere dieses Buch schon mal gehört, wenn sie nicht gerade Philosophie studiert haben. Nun, Hannah Arendt und Hans Jonas verband eine tiefe Freundschaft und dieser Hans Jonas machte Hannah Arendt auch bekannt mit Kurt Blumenfeld, wodurch sie das politische Judentum entdeckte und mit dem sie seit dieser Zeit auch befreundet sein sollte, also mit diesem Kurt Blumenfeld. Nun, Heidegger sollte Arendts Denken sehr prägen. Man denke nur an Denken ohne Geländer. Nicht? Wenn man auf vertrautem Gelände die Orientierung verliert, hat Heidegger gesagt. Denken ohne Geländer, hat Hannah Arendt gesagt. Da gibt es dann schon so etwas Korrespondierendes. Naja, und dann kam das, was kommen musste, nämlich seit wahrscheinlich Februar 1925 hatten die beiden dann auch eine Affäre. Das wissen wir heute alles, damals wusste niemand davon und es hatte auch lange Jahre gedauert, bis wir überhaupt mal davon erfahren haben. Und das Ganze ist natürlich deswegen vor allem erwähnenswert, weil ja Heidegger Mitglied der NSDAP werden sollte und weil er ja auch ein glühender Antisemit war und das auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg. Nicht? Das macht das Ganze so brisant. In der Zeit hat sie auch Theologie studiert, nämlich protestantische Theologie, wie schon erwähnt. Und das studierte sie bei Robert Bultmann, auch einer der Menschen, die fasziniert haben und auch einer der Menschen, die man damals hören wollte. Und dessen Seminar Anthropologie des Paulus war wohl auch einer der Höhepunkte von Arendts Studienzeit. Dessen Aufsatz Das Problem der Ethik bei Paulus war für Arendts Augustin-Lektüre sehr, sehr wichtig. Nämlich, jetzt kommt warum? Der geht nämlich der Frage nach, wie geht man mit den offensichtlichen Widersprüchen bei einem klassischen Autor um? Etwas, was gerade wieder sehr, sehr aktuell ist, auch bei Hannah Arendt selber. Lässt man sie stehen? Sind sie Anlass für Kritik? Oder lösen sie eine hermeneutisch, also interpretatorisch-methodische Überlegung zum Übergang mit ihm aus? Also es gab in Marburg nicht nur Heidegger, sondern eben auch Bultmann, der für Arendts Denken immens wichtig war und bleiben sollte. Wenn es natürlich um die Theologie an sich ging, naja, dann wurde sie skeptisch. Da ging sie dann nicht mehr mit. Aber der Ausleger Bultmann, der so wortgetreu die Worte übersetzte, dem blieb sie intellektuell treu. Nun, Heidegger war nicht nur später Mitglied der NSDAP und glühender Nazi, der war vor allem auch schon verheiratet, als er die Affäre mit Hannah Arendt hatte. Und deswegen musste diese Beziehung natürlich irgendwann beendet werden. Und deswegen hat er Hannah Arendt angehalten, doch nach Heidelberg zu gehen, um dort bei Jaspers zu studieren. Das tat sie dann auch. Sie ging also, nachdem die Beziehung mit Heidegger beendet war, 1926 nach Heidelberg. Dort traf sie zunächst einmal Hans Jonas wieder, der war nämlich schon da, und jetzt auch eben Karl Jaspers, der wohl einer der wichtigsten Personen ihres Lebens war, was sie zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht wusste. Und der ab jetzt ihr Philosophieprofessor war. Sie war dann noch im Wintersemester 1926-27 in Freiburg und hörte Vorlesungen von Husserl. Und die Dissertation, haben wir schon gehört, die sollte ja nun der Liebesbegriff bei Augustin werden. So war also auch der Titel. Darauf hatte sie sich mit Jaspers im Juli 1927 geeinigt. Und um diese zu schreiben, ging sie, wie schon erwähnt, nach Königsberg zurück. Für kurze Zeit. Und reichte die Arbeit dann am 20. September 1929 ein. Was sie auch tat in dieser Arbeit, sie nutzte Begriffe wie Eigentlichkeit und Geschichtlichkeit, was Jaspers missfiel. Überhaupt war ihm das alles viel zu heideggerisch. Und so bat er sie zu einem Gespräch am 9. Oktober. Und seine Kritik muss hart gewesen sein. Es gab dann noch ein zweites Gespräch, nachdem einiges von Arendt korrigiert wurde. Unter anderem monierte er, dass Augustin hier teilweise nicht richtig zitiert wurde. Zitat Jaspers nach dem zweiten Gespräch: Die Gefahr, Augustin etwas sagen zu lassen, was doch nicht dasteht, ist sie aber immer entgangen. Aufgrund unserer Diskussion ist einiges repariert. Im Hinblick auf ihn kann die übrigens an positivem Gehalt ausgezeichnete und eindrucksvolle Arbeit leider nicht mit der besten Note zensiert werden. Daher 1 bis 2. Nun, am 26. November 1928 wurde Hannah Arendt mündlich geprüft. Jaspers vergibt hier eine 2 bis 3. Theologie und Altgriechisch schließt sie mit der Note befriedigend ab, sodass die Leistung insgesamt mit gut bewertet wird. Sie war nun promoviert. Und das innerhalb von 4 Jahren. Und sie sollte die Arbeit nochmals überarbeiten und so Jaspers davon überzeugen, sich für ein Stipendium einzusetzen. 1929 heiratete sie ihren ersten Mann Günther Stern in der Nähe von Potsdam und bekam nun auch das Stipendium, und zwar das der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft. Und zwar dank Jaspers, der hauptverantwortlich war und Hannah Arendt jetzt unbedingt fördern wollte, weil sie ihn von sich und ihrer Arbeit überzeugt hatte. Aber auch dank zweier Gutachten von Martin Heidegger und Martin Debelius, der in Heidelberg Theologie unterrichtet hatte, um die Jaspers die beiden gebeten hatte. Sie war nun also in der Lage, ihre ersten Texte zu veröffentlichen. Arendt begann sich mit Rahel van Hagen zu beschäftigen und ein Buch über sie zu veröffentlichen. Und obgleich bereits 1929 bis 1933 in Berlin aufgrund eben dieses Stipendiums als Habilitationsschrift verfasst und 1938 im Pariser Exil fertiggestellt, erschien das Buch erst 1957 im Vereinigten Königreich auf Englisch und dann 1959 auf Deutsch in der Bundesrepublik. In den Vereinigten Staaten wurde es gar erst 1974 veröffentlicht, hat also eine ganze Zeit gedauert. Und damit war eigentlich die schöne Zeit, vielleicht die schönste Zeit in Hannah Arendts Leben, vorbei. Das Studium hatte sie hinter sich gebracht und in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar im Jahre 1933 brannte dann der Reichstag. Für Günther Stern, ihren ersten Mann, das Signal sofort zu flüchten. Und das tat er auch, und zwar Hals über Kopf nach Paris. Hannah Arendt blieb zunächst, weil sie sich, wie sie sagte, verantwortlich gefühlt habe. Das zeigten dann auch ihre Texte, die sie für die Kölnische Zeitung und die Jüdische Rundschau schrieb. Daraufhin wurde dann von den Nationalsozialisten ein für den 6. März angesetzter Radiobeitrag im Südwestfunk über eben Rahel Varnhagen abgesagt. Die Gleichschaltung klappte im Rundfunk offensichtlich recht schnell. Sie begann nun auch für die zionistische Vereinigung zu arbeiten. Sie war mit einigen der führenden Menschen der Vereinigung befreundet, vor allem mit Kurt Blumenfeld, den hatte sie ja in Marburg kennengelernt. Und das, obwohl sie selber gar keine Zionistin war und man hat auch nicht versucht, sie zu einer zu machen. Blumenfeld trat an sie heran, man wolle alle antisemitischen Äußerungen auf unterer Ebene sammeln, die vorkamen. Also zum Beispiel Äußerungen von Lehrern, antisemitische Äußerungen von Texten in Vereinen, alle möglichen Arten von Berufsvereinen, Fachzeitschriften und so weiter. Also alles das, was im Ausland nicht wahrgenommen werden konnte und was man bis dahin auch nicht kannte. Und diese Tätigkeiten, dieses Sammeln, das fiel damals im Dritten Reich unter die sogenannte Gräuelpropaganda. Und das konnte natürlich keiner von der Organisation selber machen, weil wenn einer von der Organisation das selber machen würde und aufflog, dann, naja, die gesamte Organisation aufgeflogen wäre. Man fragte also Hannah Arendt, ob sie es machen wollte, und sie sagte zu. Es erschien ihr vernünftig und man konnte etwas tun. Naja, und das flog dann auf. Also dieses Sammeln, diese Arbeit für die zionistische Organisation, das flog eben auf. Und sie wurde verhaftet und hat laut eigener Aussage großes Glück gehabt. Sie ist nach 8 Tagen wieder rausgekommen, weil sie sich mit dem Kriminalbeamten, der sie verhaftete, anfreundete. Das war ein Kriminalbeamter, der in die politische Abteilung versetzt wurde, der aber keine Ahnung hatte, was er da sollte. Der war auch erst eine Woche da zu dem Zeitpunkt, wie wir mittlerweile wissen. Und er wusste auch nicht, was sie verbrochen haben sollte. Auch davon hatte er keine Ahnung, weil er es normalerweise bis zu diesem Zeitpunkt mit gewöhnlichen Kriminellen zu tun hatte. Also Ladendiebstahl, Raub, keine Ahnung, solche Sachen eben. Und mit denen wusste er natürlich auch, was zu machen ist. Aber nicht mit politischen Gefangenen. Davon wusste er nichts. Und da war er eben überfordert. Aber hören wir Hannah Arendt selbst.
Ich hatte sofort eine Befriedigung darüber. Ich dachte, wenigstens habe ich was gemacht. Wenigstens bin ich nicht unschuldig. Das soll mir keiner nachsagen. Ja, da bin ich hochgegangen, habe sehr großes Glück gehabt. Bin nach 8 Tagen, glaube ich, rausgekommen, weil der Kriminalbeamte, der mich verhaftete, mit dem freundete ich mich an. Und das war ein reizender Kerl. Der war ursprünglich von der Kriminalpolizei in die politische Abteilung avanciert. Der hatte keine Ahnung, was sollte er. Da sagte mir immer, na, gewöhnlich habe ich doch da jemanden vor mir sitzen, da sehe ich bloß nach, dann weiß ich schon, was das ist. Sag, was tue ich mit Ihnen? So was habe ich doch, naja, also. Und er sagte immer, ich habe sie ja reingebracht, ich kriege sie auch wieder raus. Nehmen Sie keinen Anwalt, die Juden haben doch jetzt kein Geld, sparen Sie ihr Geld. Inzwischen hatte die Organisation für mich einen Anwalt besorgt, natürlich wieder durch Mitglieder. Und diesen Anwalt schickte ich weg, weil ich mich auf diesen Mann, der mich verhaftet hatte, so ein offenes, anständiges Gesicht, ich verließ mich. Und dachte, das ist meine viel bessere Chance als irgendein Anwalt, der ja doch bloß Angst hat.
Und Sie kamen raus und konnten Deutschland verlassen?
Natürlich. Ich kam raus, musste aber illegal, weil die Sache natürlich weiterging. Mhm. Und musste dann illegal über die grüne Grenze und so.
Und genau so kam es dann natürlich auch. Unmittelbar danach verließ Hannah Arendt Deutschland, zunächst in Richtung Osten über Karlsbad nach Prag, wo sie dann am 16. August der französischen Botschaft in Prag vorsprach und ein zweimonatiges Visum beantragte. Sie war jetzt also für kurze Zeit in Tschechien. Kurz darauf traf sie in der Schweiz ein, genau gesagt in Genf. Dort lebte Martha Mund, das war eine Freundin ihrer Mutter, die sie auf das Leben in Frankreich und speziell in Paris vorbereitete, vor allem aber auch auf die soziale Arbeit, die in der Zeit in Frankreich eine zentrale Rolle in Arends Leben spielen sollte. Sie emigrierte also 1933 noch nach Frankreich. In Frankreich angekommen, traf sie sich zunächst mit Arnold Zweig, dem sie bei seinem Buch Bilanz der deutschen Judenheit half. Im Mai 1934 erhielt sie dann, unter anderem aufgrund der Lehrtätigkeit ihres Mannes Günther Stern, die Aufenthaltserlaubnis. Wir erinnern uns, der war ja schon da. 1938, am 19. Dezember, machte sich dann auch ihre Mutter auf dem Weg ins französische Konsulat in Königsberg und füllte den entsprechenden Fragebogen aus. Am 24. Dezember 1938 ging der Antrag in Paris ein. Am 9. Januar 1939 telefonierten Beamte in Königsberg und Paris miteinander. Am 31. Januar 1939 wurde der Antrag genehmigt. Wenige Tage später traf sie in Paris ein und war ebenfalls erstmal gerettet. Nun, in Paris war Hannah Arendt wiederum für eine deutsch-zionistische Organisation tätig, die sich um jüdische Jugendliche kümmerte, der sie zur Flucht nach Palästina in den Kibbuzin verhalfen. Die Kinder empfingen eine Schul- und Berufsausbildung, weil in Frankreich bekamen Flüchtlingskinder ab 14 Jahren keine Arbeits- und keine Berufsausbildungsgenehmigung. Deswegen wurden Zertifikate erstellt. Hannah Arendt hat teilweise polnische Kinder hereingeschmuggelt, weil natürlich deutsche Kinder in einer deutschen Organisation bevorzugt wurden. Diese ganze Arbeit hat Hannah Arendt mit großer Zufriedenheit erfüllt. Es war eine reguläre Sozialarbeit, es war, wenn man so will, eine Erziehungsarbeit. Es gab große Lager auf dem Land, wo diese kleinen Menschen eben auf den Kibbuzin vorbereitet wurden, wo sie aber vor allem erstmal zunehmen mussten. Man musste sie einkleiden, man musste für sie kochen, man musste natürlich Papiere für sie besorgen, man musste mit den Eltern verhandeln und man musste natürlich vor allem auch Geld besorgen. Und diese ganze Geschichte gefiel Hannah Arendt sehr. Vor allem, weil sie nichts mehr mit Akademik zu tun haben wollte. Aber hören wir Hannah Arendt nochmal selbst.
Sehen Sie, ich kam aus einer rein akademischen Tätigkeit. Und in der Hinsicht hat das Jahr 33 bei mir einen sehr nachhaltigen Eindruck gemacht. Und zwar erstens positiv und zweitens negativ. Oder ich möchte sagen, erstens negativ und zweitens positiv. Man denkt heute oft, dass der Schock der deutschen Juden 33 sich damit erklärt, dass Hitler die Macht ergriff. Nun, was mich und Menschen meiner Generation betrifft, kann ich sagen, dass das eine kurioses Missverständnis ist. Das war natürlich sehr schlimm. Es war politisch, es war nicht persönlich. Dass die Nazis unsere Feinde sind, mein Gott, wir brauchten doch bitte schön nicht Hitlers Machtergreifung, um das zu wissen. Das war doch seit mindestens 4 Jahren jedem Menschen, der nicht schwachsinnig war, völlig evident. Dass ein großer Teil des deutschen Volkes dahinter stand, ja, das wussten wir ja auch. Erstens wurde das Allgemeinpolitische ja eine persönliche Schicksal, sofern man herausging. Nicht?
Ja.
Zweitens aber wissen Sie ja, was Gleichschaltung ist. Und das hieß, dass die Freunde sich gleichschalten.
Ja.
Es hat doch niemals das Problem, das persönliche Problem, war doch nicht etwa, was unsere Feinde taten, sondern was unsere Freunde taten. Nun gut. Was damals in der Welle von Gleichschaltung, die ja ziemlich freiwillig war, jedenfalls noch nicht unter dem Druck des Terrors, vor allen Dingen aber in dem plötzlichen Verlassen. Es war, als ob sich ein leerer Raum um einen bildete. Nun, ich lebte in einem intellektuellen Milieu und ich kannte aber auch andere Menschen. Und ich konnte feststellen, dass unter Intellektuellen das sozusagen die Regel war und unter den anderen nicht. Und die Geschichte habe ich nie vergessen. Und mit einer Sache ging ich raus aus Deutschland. Wie ich damals dachte, natürlich immer etwas übertreibend. Nie wieder. Ich rühre nie wieder irgendeine intellektuelle Geschichte an. Ich will mit dieser Gesellschaft nichts zu tun haben. Ich war ja natürlich nicht der Meinung, dass also nun deutsche Juden oder deutsch-jüdische Intellektuelle, wenn sie in einer anderen Situation gewesen wären, als in der sie waren, sich wesentlich anders verhalten hätten. Der Meinung war ich nicht. Ich war der Meinung, das hängt mit diesem Beruf zusammen.
Ja, das ist also die Begründung dafür, weswegen Hannah Arendt zunächst einmal nichts mehr mit akademischen Geschichten zu tun haben wollte. Was die Ehe anging, so hatten Hannah Arendt und ihr Ehemann schon in Berlin unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Freundeskreise. Er verkehrte unter Linken im Umfeld von Brecht. Sie hatte zunehmend Kontakt zu zionistischen und anderen jüdischen Persönlichkeiten. Und sie hatte bereits 1936 Heinrich Blücher kennengelernt. Und die gehörten beide, zusammen mit Walter Benjamin, dem Rechtsanwalt Erich Cohn-Bendit, genau, das ist der Vater von Daniel Cohn-Bendit, dem von den Grünen. Dann waren noch dabei der Nervenarzt Fritz Frenkel und der Maler Karl Heidenreich und die alle gehörten zu einem Kreis deutscher Flüchtlinge. Nun, 1937 wurde Arendt die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt und 1940 heiratete sie Heinrich Blücher in Paris. Sie waren nun zum zweiten Mal verheiratet. Und dann kamen die Deutschen auch nach Frankreich. Am 5. Mai 1940 wiesen die französischen Behörden über die Presse die deutschstämmigen Frauen an, sich zum Abtransport zu melden. Arendt wurde mit vielen anderen Frauen für eine Woche im Vélodrome d'Hiver, einer Reitsporthalle in Paris, inhaftiert. Danach wurden sie dann am 23. Mai 1940 in das südfranzösische Camp de Gur deportiert, das ist 75 Kilometer von der spanischen Grenze entfernt. In ihrem Essay »Wir Flüchtlinge« schreibt sie dazu sarkastisch, dass die Zeitgeschichte eine neue Gattung von Menschen geschaffen hat. Menschen, die von ihren Feinden ins Konzentrationslager und von ihren Freunden ins Internierungslager gesteckt werden. Zitat Ende. 6.356 Frauen sind in diesem Lager untergebracht. Nach einem Monat gelang ihr mit wenigen anderen die Flucht aus Gür. Denn die Wachsamkeit der französischen Lagerverwaltung hatte in der chaotischen Lage, nachdem die Wehrmacht Paris besetzt hatte und nach Süden vorgerückt war, vorübergehend ein bisschen nachgelassen. Als Hannah Arendt floh, waren in diesem Internierungslager 6.800 Frauen inhaftiert. Als sie weg war, kamen weitere 6.800 aus Süddeutschland, hauptsächlich aus Baden, hinzu. Und aus dem Chaos wurde sehr schnell deutsche Gründlichkeit. Es waren also nunmehr 13.600 Menschen in diesem Lager. Und die wurden dann von dort deportiert, zum Beispiel nach Bergen-Belsen oder nach Auschwitz. Und der federführende SS-Offizier, der das alles mit minutiöser und gründlicher Grausamkeit durchführte, hieß Adolf Eichmann. Und die sich mit Hannah Arendt ein bisschen auskennen, wissen, Eichmann in Jerusalem heißt einer ihrer Bücher. Und das lässt dieses Buch in einem nochmal ganz anderem Licht erscheinen. Nun, sie floh zunächst nach Montauban. Dieser Ort liegt nordöstlich von diesem Lager. Dort traf sie auch Heinrich Blücher wieder, der zwischendurch natürlich auch verhaftet wurde. Sie erfuhren, dass Freunde einen sicheren Ort in der Nähe von Marseille aufgetan hatten. Und dort wurden sie auch schon freudig empfangen, nämlich von Walter Benjamin und von ihrer Mutter. Nun musste man natürlich irgendwie schauen, dass man aus Frankreich rauskommt, weil auch Frankreich nicht mehr sicher war. Und so ist man nach Marseille gegangen und dort gab es ein Konsulat und dort musste man Ausreisevisa beantragen. Dieses Konsulat hatte aber immer nur ein paar Stunden geöffnet und man wusste auch nicht, an welchem Wochentag und manchmal hatte es auch gar nicht geöffnet. Das entschied man ungefähr so nach Wetterlage. Nun, sie haben dann schließlich die Ausreisevisa bekommen und flüchteten dann anschließend über Spanien nach Portugal. Walter Benjamin, der schon vorher geflüchtet war, nahm sich im spanischen Grenzort Portbou das Leben, obwohl er die Grenze erfolgreich überschritten hatte, weil er immer noch eine Auslieferung an die Deutschen befürchtete. Man fand ihn vor mit einer Überdosis an Morphiumtabletten. Seine Leiche verschwand in einem Massengrab. Nun, für Hannah Arendt und ihre Mutter ging es dann von der spanischen Grenze mit dem Zug weiter nach Lissabon. Und da legte dann am 10. Mai 1941 das Schiff Ginet in Lissabon mit Heinrich Blücher, Hannah Arendt und ihrer Mutter ab Richtung New York. Mit auf dem Schiff war übrigens Marc Chagall. Das Schiff erreichte am 22. Mai 1941 New York. Man war nun endgültig gerettet. In New York angekommen, wohnte das Ehepaar zunächst einmal in Hotelzimmern und von einem geringen Stipendium der zionistischen Flüchtlingsorganisation. Arendt beherrschte sehr schnell die englische Sprache. Ab Oktober 1941 war sie für das deutsch-jüdische Magazin Aufbau in New York tätig. In zahlreichen Artikeln forderte sie nun den Aufbau einer selbstständigen jüdischen Armee auf Seiten der Alliierten. Mit diesem Verlangen konnte sie und ihre wenigen Mitstreiter sich nicht durchsetzen. Zwar bezeichnete sich Arendt in dieser Zeit noch als säkulare Zionistin, nahm aber eine zunehmend kritische Haltung zur Weltanschauung des Zionismus ein, die sie mit anderen Ideologien wie Sozialismus oder Liberalismus verglich, welche Voraussagen über die Zukunft machten. Sie hielt Freiheit und Gerechtigkeit für Grundprinzipien der Politik, die mit der Vorstellung eines auserwählten Volkes nicht zu vereinbaren seien. Diese Position stießen naturgemäß in der jüdischen Öffentlichkeit auf Ablehnung. Zumindest bei den meisten, nicht? Und das sind jetzt Hannah Arendts Worte. Wir werden uns noch mit dieser Thematik beschäftigen, wie nun Hannah Arendt zu Israel, Palästina und all diese ganzen Sachen steht. Das wird im Rahmen dieses Jahres auch noch Thema sein. Von 1944 bis 1946 war Hannah Arendt als Forschungsleiterin der Conference on Jewish Relations tätig. Anschließend bis 1949 als Lektorin im jüdischen Schocken Verlag. Von 1949 bis 1952 arbeitete sie als Geschäftsführerin für die Organisation zur Rettung und Pflege jüdischen Kulturguts, nämlich Jewish Cultural Reconstruction Corporation, JCR. Bis Heinrich Blücher 1951 Philosophiekurse an einem College erteilen konnte, sorgte Hannah Arendt nahezu allein für den Lebensunterhalt der Familie. Ja, und dann war da noch ein sympathischer junger Mann aus Frankreich, der kam nämlich 1946 nach New York und hielt am 28. März einen vielbeachteten Vortrag namens La Crise de l'Homme. Unter anderem an der Columbia University. Und das erschien dann daraufhin in Twice a Year und er wurde sogar in der Evening Post porträtiert. Dieser Mann hieß Albert Camus und Hannah Arendt traf ihn hier zum ersten Mal in diesen Tagen. Und das Besondere an Albert Camus und an dem, was er geschrieben hat, war, dass er ausdrücken konnte, dass sich während des Zweiten Weltkrieges nicht bloß Schreckliches ereignet hatte, sondern dass das entsetzliche Namen trug, wirklich war. Das konnten die Opfer nicht artikulieren. Camus spricht bereits 1946 über etwas, was viele, die nicht von der Deportation betroffen waren, noch nicht bereit waren einzuordnen. Er nimmt seine Generation in die Pflicht und analysiert, wie Denken und Handeln einander bedingen. Und wie hilflos die natürlichen Reaktionsweisen auf das nicht gekannte Maß an Gewalt wirken. Er wendet sich gegen einen Rückfall in die Geschichte und fordert stattdessen Gegenwärtigkeit ein. Das hat Hannah Arendt sehr gefallen. Sie sollten sich noch mehrmals treffen, unter anderem in Paris. Hannah Arendt schätzte Albert Camus' Werke sehr, weil diese Werke und dieses Denken so anders waren als der Existenzialismus von Sartre, und auch so anders als die Existenzphilosophie von Heidegger. Hier steht die Verantwortung im Mittelpunkt und nicht die Geschichte als Fluchtort in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Und das hat natürlich Hannah Arendt schwer gefallen. Und sie hat dann später auch L'homme révolté, also der Mensch in der Revolte, über den grünen Klee gelobt. Übrigens sehr empfehlenswert. Sehr empfehlenswert, gerade heute, in der heutigen Zeit. Nun gut. Hannah Arendt hat im Laufe ihres Lebens eine ganze Menge Auszeichnungen bekommen. Sie war ja Professorin für politische Theorie. Im Frühjahr 1959 erhält sie eine Gastprofessur an der renommierten Princeton University und war somit auch die erste Frau, die dort überhaupt lehrte. Sie hat von allen möglichen Ländern alle möglichen Preise gekriegt. Sie hat den Lessing-Preis gekriegt hier in Deutschland. Sie wurde 1975 sogar mit dem Sonning-Preis der dänischen Regierung für Beiträge zur europäischen Kultur ausgezeichnet. Und dann kam das Buch, was Hannah Arendt bekannt machen sollte und für das sie die meisten wahrscheinlich auch kennen. Nämlich Eichmann in Jerusalem. Wir haben den Namen Eichmann ja heute schon gehört und ich sehe dieses Buch mittlerweile unter einem ganz anderen Aspekt. Nun, vor allem in den 60er Jahren verursachte ihre Reportage über den Eichmann-Prozess in Jerusalem heftige Kontroversen. Die Memoiren Eichmanns, die seinen starken eigenständigen Antisemitismus belegen, nun, die standen Hannah Arendt bei der Verfassung der Zeitungsberichte und des Buches nicht zur Verfügung. Das kannte man damals noch nicht. Heute wird in einem großen Teil der Rezeption darauf hingewiesen, dass Arendt Eichmanns Antisemitismus als Motiv unterschätzt habe. Weiß ich gar nicht, ob sie das unterschätzt hat. Kann man so oder so sehen. Immer noch wird diese Arbeit zum großen Teil oft abgelehnt oder ignoriert oder auf der anderen Seite mit großer Aufmerksamkeit und immer mehr Anerkennung wahrgenommen. Jan-Philipp Remzma zum Beispiel hat mal gesagt, dass sich spätestens seit Arendts Eichmann-Buch die Pathologisierung der Täter als untauglicher Erklärungsversuch erwiesen habe. Und bis heute gibt es eine kritische Debatte darüber, wie sie Autoren und deren Texte oft nur auf eine Textstelle hin und ohne Kontext rezipiert, vom Augustinus über das Totalitarismusbuch bis hin zu ihren letzten Veröffentlichungen. Manchmal nennt sie die Umstände in Anmerkung, häufig nicht. Fast immer setzt sie Kenntnisse über Autoren voraus. Ja, das muss man wirklich sagen. Hannah Arendt setzt einfach dermaßen viel voraus, dass sie der Meinung ist, wenn sie etwas zitiert, dann braucht da kein Kontext dazu stehen. Das wissen die Leute dann schon, nicht? Das ist von Anfang an so gewesen. Sie setzt einfach Dinge voraus. Und darauf werden wir in dieser Reihe noch öfter zu sprechen kommen, denn es ist sehr hilfreich, das kann ich an dieser Stelle jetzt schon sagen, dass man, bevor man anfängt, Hannah Arendt zu lesen, Aristoteles und Immanuel Kant liest. Dann kommt man bei Hannah Arendt sehr viel weiter und versteht wahrscheinlich auch sehr viel mehr ihre ganzen Zitate, wo sie Dinge nicht in Kontext setzt und wo sie einfach Umstände einfach weglässt oder was auch immer, weil sie einfach davon ausgeht, naja, die werden schon wissen, was ich meine, nicht? Also das kommt schon öfter vor. Naja, also, wenn wir uns über die wichtigsten Bücher von Hannah Arendt unterhalten, dann müssen wir reden über Rahel van Hagen aus dem Jahr 1938, natürlich über Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft aus dem Jahr 1955. Darüber werden wir in diesem Jahr auch noch sprechen, genauso wie über die Vita Activa aus dem Jahr 1960 und auch über Eichmann in Jerusalem aus dem Jahr 1963. Sie hat dann noch geschrieben über die Revolution, auch im Jahr 1963, wo sie die amerikanische der französischen Revolution gegenüberstellt und den Unterschied macht, warum das eine funktioniert hat und das andere nicht. Es gibt noch das Buch über das Böse und natürlich Macht und Gewalt aus dem Jahr 1970. Wir werden über einige dieser Bücher in diesem Jahr sprechen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Müssen aber an dieser Stelle über Hannah Arendt reden im Zusammenhang mit Little Rock und Ralph Ellison. Da geht es nämlich um Folgendes. Im Laufe der Jahre hat sich ja Hannah Arendt immer wiederholt mit der Geschichte der Afroamerikaner, der Diskriminierung der Schwarzen in den USA auseinandergesetzt. Und deren Lösung hielt sie für unabdingbar für die Existenz der Vereinigten Staaten. Das war ihr völlig klar. Aber sie hat sich zu Little Rock auch hier wieder geäußert und es gab schon wieder heftige Kontroversen. Da sie zwar die grundsätzliche und rechtliche und politische Gleichstellung forderte, aber Quoten oder andere Bevorzugungen vehement ablehnte, also Frauenquote hättet ihr Hannah Arendt nicht mitkommen brauchen, ne, hat sie sofort abgelehnt. Nun, der oberste Gerichtshof der USA urteilte, dass die Trennung von schwarzen und weißen Schülergruppen gegen den 14. Zusatzartikel zur Verfassung der USA verstieß. Und das stieß dann im Süden der USA, nicht besonders überraschend, auf heftigen Widerstand. In Little Rock wurde nun der obersten Schulbehörde angeordnet, dass 9 schwarze Schüler und Schülerinnen zur Schule durften, und zwar in eine weiße Schule. Also in eine Schule, wo nur Weiße normalerweise unterrichtet wurden. Und da hat Arendt dann das Ganze so ein bisschen anders beurteilt als ihre liberalen Freunde. Weil sie hat beunruhigt, dass Eltern ihre Kinder einem weißen Mob aussetzen. Kinder sollten außerdem, wie Hannah Arendt sagt, nicht die Kämpfe der Erwachsenen ausfechten. Die Politik kann nach Arendt nur die Gleichheit aller vor dem Gesetz garantieren. Nun, die Kritik von Allison war grundsätzlicherer Natur als die ihrer liberalen Freunde. Weil er konstatierte schlicht, sie habe keine Ahnung von der Lage der Schwarzen und keinerlei Ahnung, welche Qualen sich täglich im Kopf einer jeden schwarzen Mutter abspielen. Hannah Arendt reagierte mit einem kurzen Brief 1965 an Ralph Allison auf eben seine Kritik an ihrem Aussagen an, was Little Rock betraf. Dieser Brief gilt allgemein als Revision ihres Essays, den sie vorher geschrieben hatte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich stelle mich da jetzt gerne ins Fettnäpfchen. Kinder können diese Verantwortung nicht übernehmen. Du kannst Kindern nicht die Politik von Erwachsenen machen lassen. Und deswegen halte auch ich immer noch diese Geschichte für falsch. Man hätte das nicht mit Kindern machen sollen, sondern mit Studenten. Nicht? Mit also weiblichen und männlichen Studenten. Das wäre gegangen. Das hätte funktioniert. Weil die sind ja erwachsen. Aber die Kinder nutzen, um sozusagen die Politik der Erwachsenen durchzusetzen, das halte auch ich für schwierig. Möchte ich an dieser Stelle nur mal sagen. Also ich bin geneigt, an dieser Stelle Hannah Arendt recht zu geben. An anderen Stellen nicht. Wir kommen da gleich noch drauf. Nach einem schweren Herzinfarkt 1974 nahm sie ihre Schreib- und Lehrtätigkeit wieder auf. Allerdings schon ein Jahr später, am 4. Dezember 1975, erlitt sie in Anwesenheit von Freunden einen zweiten, diesmal tödlichen Herzinfarkt in ihrem Arbeitszimmer in Manhattan. Die Asche von Hannah Arendt wurde neben der ihres Mannes Heinrich Blücher in New York beigesetzt. Es gibt von Hannah Arendt unendlich viele Vorträge und Interviews in deutscher Sprache vor Publikum und im Radio. Die heißen dann Autorität und Freiheit, Vortrag über Brecht, das Recht auf Revolution, Krise in der Erziehung, natürlich die Interviews mit Günter Gauss und Joachim Fest. Es gibt eine Laudatio auf Karl Jaspers. Es gibt eine Laudatio auf Martin Heidegger zum 80. Es gibt dann noch eine Geschichte, die heißt Natur und Geschichte. Haha. Es gibt die Phänomenologie der Pluralität. Es gibt Wahrheit und Politik und so viele andere Dinge mehr. Das könnt ihr alles bei YouTube finden. Es gibt da Dinge noch und nöcher. Also Hannah Arendt ist mittlerweile wirklich angekommen und wird mittlerweile sogar im philosophischen Kontext hier in Deutschland nicht nur wahrgenommen, sondern ist fester Bestandteil dessen, auch was das Studium der Philosophie angeht, und zwar zu Recht. Nun, jedes Mal, wenn Hannah Arendt nach Deutschland kam, und das war das erste Mal 1949-50 der Fall, nun, während dieses Aufenthaltes traf sie auch das erste Mal Karl Jaspers wieder. Sie hat auch Martin Heidegger, glaube ich, einmal wieder getroffen oder zweimal, aber Karl Jaspers hat sie jedes Jahr besucht. Jedes Mal, wenn sie in Deutschland war oder in Europa war, hat sie Karl Jaspers besucht. Sie hat dann auch bisweilen noch Israel besucht, hat viele Freunde und Verwandte besucht, aber jedes Mal Karl und Gertrud Jaspers. Der ja so wichtig war für sie und der jetzt nicht mehr ihr Philosophielehrer war, sondern ihr Freund. Und ich kann nur empfehlen, die Korrespondenz zwischen Karl Jaspers und Hannah Arendt gibt's als Buch. Den gesamten Briefverkehr, den würde ich also wirklich jedem dringend ans Herz legen. Es gibt ihn mittlerweile wieder. Ich habe ihn damals von meiner großartigen Podcast-Kollegin und Freundin Jenny bekommen. Ich habe das Buch mittlerweile leider so zerlesen, dass die Seiten schon rausfallen. Ich bin ihr unendlich dankbar für dieses Buch, weil es eines der wichtigsten Quellen, nicht nur für diese Sendung war und ist, sondern es ist einfach so unfassbar lesenswert und es ist so unfassbar rührend, wie die beiden dann wieder Kontakt aufnehmen können, weil sie den natürlich abbrechen mussten. Also für die, die es nicht wissen, Karl Jaspers Frau Gertrud Jaspers war Jüdin und sie konnte denen dann nicht mehr schreiben, weil sie dachte, ich gefährde diese beiden, das geht nicht. Und es war auch kurz vor knapp. Die beiden sollten eigentlich deportiert werden, aber 2 Wochen bevor das passieren sollte, sind dann die Amerikaner in Heidelberg haben die Amerikaner Heidelberg befreit und das Ganze hat sich dann zum Glück erledigt. Aber beide dachten, dass beide das nicht überlebt hätten. Hannah Arendt war der Meinung, das hat er nie überlebt. Der hat eine jüdische Frau, das geht gar nicht. Und dann war der nicht in der Partei und war sowieso immer gegen das, ne? Naja, Karl Jaspers halt. Auf der anderen Seite hat Karl Jaspers natürlich gedacht, das hat die nie überlebt. Um Himmels Willen, die ist Jüdin, das geht gar nicht. Und dieser Moment, als sie wieder voneinander gehört haben, der ist so fantastisch. Alleine deswegen lohnt sich schon, aber auch wegen ganz vielen anderen Dingen. Nun, was Hannah Arendt auch gemacht hat, sie hat in der Zeit zwischen 1923 und 26 und in der Zeit von 1942 bis 61 Gedichte geschrieben. Und zwar in einem Band namens Ich selbst, auch ich tanze. All diese ganzen Sachen habe ich in den Shownotes verlinkt. Das könnt ihr euch gerne alles anschauen, also entweder bei feuilletone.de oder auch bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder sonst, wo ihr das auch immer hört jetzt. Also diese ganzen Sachen sind hübsch verlinkt, damit ihr da nicht lange suchen müsst. Nun, diese Sendung neigt sich langsam dem Ende entgegen, aber wir müssen natürlich auch nochmal Kritik üben und wir müssen noch ein Fazit irgendwie zusammenbekommen. Und deswegen muss an dieser Stelle auch nochmal über Hannah Arendt und ihre blinden Flecken geredet werden, die sie einfach schlicht hatte. Einiges lässt sich erklären, einiges lässt sich nicht erklären. Wir fangen mal mit etwas Harmlosem an und lassen Hannah Arendt mal über den Feminismus was erzählen.
Ich bin eigentlich altmodisch gewesen. Ich war immer der Meinung, es gibt bestimmte Beschäftigungen, die sich für Frauen nicht schicken, die ihnen nicht stehen, wenn ich einmal so sagen darf. Es sieht nicht gut aus, wenn eine Frau Befehle erteilt. Sie soll versuchen, nicht in solche Positionen zu kommen, wenn ihr daran liegt, weibliche Qualitäten zu behalten. Ob ich damit recht habe oder nicht, weiß ich nicht. Ich selber habe mich irgendwie mehr oder minder unbewusst, auch oder sagen wir besser mehr oder minder bewusst, danach gerichtet. Das Problem selber hat für mich persönlich keine Rolle gespielt. Sehen Sie, ich habe einfach gemacht, was ich gern machen wollte. Ich habe mir nie überlegt, ob eine Frau das nur machen, dass das gewöhnlich Männer machen oder jetzt macht es eine Frau oder so. Es hat mich eigentlich persönlich nicht berührt.
Ja, da kann man sagen, ja gut, es war eine andere Zeit und außerdem hat sie sich ja relativ diplomatisch ausgedrückt. Und ich glaube, dass Hannah Arendt durchaus als Role Model, wie man ja heute so schön sagt, für die ein oder andere Frau gelten kann. Aber am Ende hat sie sich ja durchgesetzt und sie hat sich sehr wohl auch über Männer aufregen können. Zum Beispiel, wenn, wie sie immer so schön sagte, der Boys Club in New York oder sonst wo in der Universität wieder irgendwelche Dinge beschlossen hat, ohne sie zu inkludieren. Dann konnte sie diesem Boys Club auch gehörig die Leviten lesen. Also das konnte sie sehr wohl. Also insofern, was diesen Feminismus angeht, da können wir sogar noch ein bisschen gnädig mit Hannah Arendt sein. Wir kommen aber jetzt zu einem Punkt, wo das mit dieser ganzen Gnädigkeit nicht mehr so ganz funktioniert. Und das ist ihr Kolonialrassismus. Da ist halt die Frage, ist es das? Es ist auf jeden Fall so, dass sie sich in furchtbarer Weise rassistisch geäußert hat. Und da reden wir jetzt über das 7. Kapitel in Arendts großem Werk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Und hier beschreibt Hannah Arendt unter dem Titel Race and Bureaucracy das imperialistische Vorgehen in Afrika. Vor allem in Südafrika, im Unterschied zur Kolonisierung von Amerika, Australien und Asien. Wenn sie dabei Natur, Menschen und Kulturen beschreibt, die die Kolonisatoren in Afrika vorfinden, tut sie es in einer Sprache, die heute schier unerträglich zu lesen ist. Sie spricht zunächst einmal von der Gespensterwelt des schwarzen Erdteils, von, Achtung, Zitat, eingeborenen Wilden, die den Europäern, wieder Zitat, unverständlich bleiben wie die Insassen eines Irrenhauses. Sie spricht von einer, Zitat, überwältigend feindseligen Natur, welche in eine menschliche Landschaft zu verwandeln sich nie jemand bemüht habe. Oder sie schreibt, was sie, gemeint sind die Schwarzen, von anderen Völkern unterschied, war nicht die Hautfarbe. Was sie auch physisch erschreckend und abstoßend machte, war die katastrophale Unterlegenheit oder Zugehörigkeit zur Natur. der sie keine menschliche Welt entgegensetzen konnten. Mehrere Male zitiert Arendt hier den brutalen Elfenbeinhändler Kurz aus Joseph Conrads Roman »Das Herz der Finsternis«. Und da kann ich nur sagen, wer in den 50er Jahren noch die gleichen Fehler macht wie Immanuel Kant zu seiner Zeit, also in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, nicht? Ja, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Oder der kann ich in diesem Fall auch nicht mehr helfen, nicht? Ich finde es tatsächlich krass, dass eine Denkerin, für die das Denken selber zentral war und das selber Denken zentral war, hier hat denken lassen und eben nicht selbst gedacht hat. Sie nutzt hier jene ignoranten und abwertenden Klischees unbesehen und übernimmt, die schon im 18. Jahrhundert von Philosophen wie Hume, Kant, Montesquieu und anderen verbreiteten Vorurteile. Also, sowohl die Aussagen zu afrikanischen Menschen und Kulturen als auch die Sprache, in der Arendt sie äußert, gehören heute zu jenem geradezu, man muss es sagen, wie es ist, uferlosen Meer von Absurditäten, Skurrilitäten, Irrglauben, Spekulation und schierem Blödsinn, von vollkommen unbegründeten Ideen und hirnrissigen Theorien, die europäische DenkerInnen und GeisteswissenschaftlerInnen über Jahrhunderte zur Geschichte, Kultur und Wesen der Menschen und der Menschheit abgesondert haben. Ein nach heutigem Verständnis und Wissen groteskes Universum der Irrtümer. Und ich sage dazu, Hannah Arendt hätte es besser wissen können, wenn sie gewollt hätte. Aber eins muss man auch sagen, nie hat Hannah Arendt Rassismus in irgendeiner Weise verharmlost oder mit dem leisesten Verständnis behandelt, geschweige denn gut geheißen. Weder in den USA noch in der europäischen Geschichte oder Kolonialgeschichte. Im Gegenteil, der Rassismus, den die europäischen Kolonialmächte als Instrument und Legitimierung ihrer Herrschaft sozusagen erfanden, mit zahllosen Rationalisierungen untermauerten und im Zeitalter des Imperialismus zu einer Art Zenit an Gewalttätigkeit und Brutalität führten, ist ja gerade eines jener drei Elemente der totalitären Herrschaft Hitlers, deren Herkunft und Geschichte sie mit ihrem in den 40er Jahren geschriebenen Buch erhellen will. Eigentlich sollte das Buch heißen »Die Elemente der Schande«, Antisemitismus, Imperialismus, Rassismus. Das war so ein früher Arbeitstitel dieses Buches. Oder ein anderer war »Die drei Säulen der Hölle«. Ein Großteil von Arendts Denken und Schreiben gilt der Analyse, der Beschreibung und der Erhellung des Rassismus. Ob er nun als Antisemitismus, als Kolonialrassismus oder sonstige Geschichte daherkommt oder als amerikanisches Rassengesetz. Dennoch, sie war eurozentristisch, sie hat einen eurozentristischen Blick gehabt und der hat eben auch die Wahrnehmung der Urbevölkerung Afrikas geleitet. Weil sie stellt die Zivilisiertheit der europäischen Völker gegen das geradezu aus ihrer Sicht tierhaft beschriebene Verhalten der Schwarzen hervor. Die Bevölkerung Afrikas ist quasi wertlos aus ihrer Sicht, weil sie kein festes politisches Gefüge auf festem Grund und Boden zu errichten imstande gewesen sei. Sie spricht von, Zitat, der katastrophalen Einförmigkeit ihrer Existenz und versucht, die rassistischen Reaktionen als Reaktion, also die rassistischen Reaktionen der Weißen, als Reaktion auf die katastrophale Unterlegenheit und Zugehörigkeit zur Natur, der sie keine menschliche Welt entgegensetzen konnten, zu erklären. Ein weiteres Zitat von Arendt ist: Der biblische Mythos von der Entstehung des Menschengeschlechts wurde auf eine sehr ernste Probe gestellt, als Europäer in Afrika und Australien zum ersten Male mit Menschen konfrontiert waren, die von sich aus ganz offenbar weder das, was wir menschliche Vernunft, noch was wir menschliches Empfinden nennen, besaßen. Die keinerlei Kultur, auch nicht eine primitive Kultur, hervorgebracht hatten, ja, kaum im Rahmen feststehender Volksgebräuche lebten und deren politische Organisation Formen, die wir auch aus dem tierischen Gemeinschaftsleben kennen, kaum überschritten. Das heißt, Arendt erklärt den Rassismus mit den Schrecken der Europäer als Reaktion auf die angebliche Schwäche und Unzivilisiertheit der anderen. Und sieht nicht umgekehrt die Abscheu vor dem Fremden als die eigene Schwäche der Europäer an. Das war ihr blinder Fleck in diesem Zusammenhang. Nun ist die Frage, ob sie sich rassistisch geäußert hat oder Rassistin war. Das ist schwierig. Da werden wir noch ein langes Kolloquium haben in der einen oder anderen Sendung. das können wir in dieser Sendung nicht klären, aber wir werden ja das ein oder andere Buch noch verhandeln in dieser Sendung und werden dann sicherlich auch zu dem ein oder anderen Ergebnis kommen. War Hannah Arendt elitär? Ja, zum Teil auf jeden Fall. Arendt konnte schroff sein, arrogant sein, ihre Urteile waren oft ebenso eigenartig wie apodiktisch. Der Verdacht einer gewissen Originalitätssucht drängt sich hier und da auf. Und sie war der Meinung, dass nur die wählen dürften, die sich erwiesenermaßen auch entsprechend für Politik interessieren und überhaupt in der Lage seien, Politik im Wesentlichen zu durchdringen. Das ist schwierig. Aber das ist nicht ganz untypisch für Hannah Arendt. Werden wir alles noch in den jeweiligen Büchern erleben. Wir werden uns damit noch beschäftigen und damit kritisch auseinandersetzen. Was bedeutet Hannah Arendt jetzt heute? Naja, Hannah Arendt ist eben auch eine kluge wie menschliche Frau. Hochgebildet, arbeitsbesessen, streitbar, ja. Eigensinnig, ja. Keine Auseinandersetzung scheuend, ja. Die aber nebst Latein, Griechisch, Englisch und Französisch scheinbar die gesamte deutsche Dichtung im Kopf hatte, mit Selbstironie und Humor auftrat, selten, sich Freundinnen und Freunden gegenüber außerordentlich loyal gezeigt hat und hilfsbereit gegenüber Mitflüchtlingen und die, und dies vor allem anderen, eine lange Reihe von einzigartigen Essays und Büchern schrieb. Arendt hat keine leichten Antworten für uns und schon gar keine politischen Rezepte mit absoluten, wie bei vielen anderen, etwas, was sie mit Camus gemeinsam hat, nicht? Dafür bittet sie Vorschläge, Experimente und verschiedene Denkansätze, um über die Verlockungen der Autokratie nachzudenken und über die verführerische Anziehungskraft ihrer Verfechter, mit denen wir in unserer Zeit zu kämpfen haben. Wir haben es mit einer unperfekten Arendt zu tun. Hannah Arendt, diese lebenslange Bewunderin der antiken Griechen, hätte vielleicht entgegnet, dass Perfektion allenfalls den Göttern vorbehalten ist, niemals jedoch den Sterblichen gegeben ist. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Nächstes Mal gibt es wieder eine reguläre Sendung, und zwar dahingehend, dass es nächstes Mal wieder um Musik geht. Es wird gehen um Harald Großkopf und Ian Boddy und dem Album Doppelgänger. Und Jan Ackermann und das Album North Sea Jazz Concert Series. Das ist nämlich gerade auf Vinyl erschienen und genau darüber werde ich in der nächsten Sendung reden. Dann wird es sicherlich noch irgendein anderes Thema geben, da weiß ich aber heute noch nicht, welches das sein wird. Ich werde die Sendung schon irgendwie vollkriegen. Das ist, sollte kein Problem darstellen. Was es nicht gibt in der Zeit, wo Jenny nicht da ist, ist verkostet. Weil alleine irgendwelche Alkoholiker zu mir nehmen, das finde ich irgendwie weird. Das möchte ich eigentlich nicht so gerne. Und deswegen lassen wir das mal. Bis dahin würde ich euch bitten, auch gerade, weil ich jetzt alleine bin, ich brauche jetzt sehr viel Zuspruch, wisst ihr? Also sehr viel, also mehr als sonst eigentlich noch. Ich brauche Feedback, ich brauche Sterne oder was auch immer man überall geben kann bei Spotify und Apple Podcast und wie sie da alle heißen. Das brauche ich auf jeden Fall. Brauchen wir sowieso immer, aber jetzt gerade im Moment brauche ich wirklich sehr viel Zuneigung und Liebe von euch. Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um, dann bin ich erstmal, jedenfalls vorübergehend, wieder da. Bleibt mir an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.